Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Es hätte alles so schön werden können. Es war eine Halbzeit, in der selbst Chefkritiker wie ich nichts zu beanstanden hatten. Und doch sitzen wir einen Tag nach dem Sieg gegen den HSV hier und fragen uns, wie wir jetzt eigentlich damit umgehen sollen. Das Ganze hatte weniger sportliche Gründe, oder es hat sportliche Gründe, aber es hat weniger mit dem zu tun gehabt, was am Ende auf dem Platz war, sondern der Spieler, der nicht mehr auf dem Platz stand. Also Dortmund schlägt am ersten Spieltag den Hamburger Sportverein mit 2:0. Verliert aber einen Teil des neuen Star-Duos um Konstantinos Karezas und Giannis Konstantelias, weil sich letzterer leider das Kreuzband gerissen hat und auf nicht absehbare Zeit ausfallen wird. Darüber wollen wir heute mal ein wenig schnacken. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern natürlich auch den anderen hier in der Leitung. Hallo Farid!
Hallo Anton! Freut mich sehr, dass wir das heute hinbekommen haben. Genau.
Ich bin auch hellauf begeistert. Wir versuchen das Ganze hier einfach mal mit einer etwas auf ein Spiel fokussierteren Analyse. Und dabei habe ich gerade in der Vorbereitung einen Minispielbericht geschrieben, was euch nicht davon abhalten lassen sollte, den Spielbericht zu lesen, den Dominik veröffentlicht hat, der gestern oder heute Morgen, glaube ich, sogar von mir aus am Sonntag hier entschieden ist. Ansonsten würde ich einfach einmal das Spiel für alle, die es nicht gesehen haben, in Ich versuche es aller Kürze zusammenfassen, versuche dabei aber auch nicht zu schnell zu reden. Wir schauen einfach mal, was es wird. Wenn das hier alles zu langwierig wird, dann schreibt uns, wie gesagt, immer gerne eine E-Mail über podcast@schwarzgelb.de. Lasst Feedback da über diese etwas andere Form von Spielbesprechung. Wir versuchen uns gerade an ein paar neuen Dingen. Die Personalsituation vor dem Spiel gegen den HSV hat sich wie folgt aufgestellt, dass Rami Benzebaini ausgefallen ist. Niko Kovac musste oder war felsenfest davon überzeugt, dass er einen Linksfuß in seinem Dreieraufbau brauchte und folglich hat Daniel Svensson ein wenig positionsfremd dort eingesetzt. Maxi Bayer hat den Platz als linker Wingback gefüllt. Ansonsten begann Giannis Konstantelias neben Karezas auf den Halbpositionen. Dortmund startete exzellent. Den ersten Abschluss setzte Felix Metscher noch übers Tor, aber bereits der nächste ließ das Westfalenstadion bereits ein erstes Mal explodieren. Ein eröffnender Ball von Bellingham und ein Doppelpass zwischen Gerassi und Karezas später ließ den Dortmunder Torjäger ein erstes Mal in dieser Saison jubelnd abdrehen. Dortmund zeigte weiter guten Spielfluss und insbesondere Karezas hat wirklich Spaß gemacht, auch sowohl als Dribbler wie auch in seinem Abschluss. Der BVB presst weiterhin Mann gegen Mann über den gesamten Platz und ließ die Rothosen kaum einmal mehr in gefährliche Räume. Nur einmal wurde es gefährlich, nach einer Halbfeldflanke Maxi Bayer bravouros auf der Linie geklärt. Was will man eigentlich mehr? Sowohl ging eigentlich auch die Fahne hoch. Kurz vor der Pause ließ dann der zweite Teil der, ich habe sie mal Gyroszange genannt, das Westfalenstadion einmal mehr von den Sitzen aufspringen. Ein Pass von Bayer ins Zentrum, eine enge Ballführung und einen etwas glücklichen Abschluss später haben dann alle Herzen der Borussen und Borussen noch einmal höher geschlagen lassen. Der Sitaki in der Halbzeitpause war dann das Sinnbild einer ersten Hälfte, bei der selbst Chefkritiker wie ich eigentlich nichts zu beanstanden hatten. Leider kam dann die zweite Halbzeit, in der der HSV besser aus der Kabine kam und direkt zu den ersten Ballbesitzphasen und Abschlüssen kam. Gleichzeitig hatten sie enormes Glück, als nach einem weiteren Karezas-Tänzchen sein Landsmann den Ball aus aussichtsreicher Position nur neben den von ihm ausgesehenen linken Pfosten schob. Als wäre das vergebene 3:0 nicht schon schlimm genug, trat dann auch der Super-GAU ein und Giannis Konstantelias fasste sich ans Knie. Von den Tribünen erst schwer zu erkennen, war dann schnell klar, dass es nicht weiterging. Mit Marcel Sabitzer als Niko Kovac präferierte Ersatzoption verlor Schwarz-Gelb sämtliches Momentum und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der der HSV nochmal mehr Morgenluft stupperte, als Samu Inacio seinen Arbeitstag nach bereits 3 Minuten wieder für selber beendete, als er mit Grönbeck mit gestrecktem Bein umholzte und dafür, man muss es leider sagen, völlig zu Recht die rote Karte sah. Hamburg versuchte in der zweiten Halbzeit, hatte auch einige Chancen, aber Borussia verteidigte das Spiel am Ende grundsolide und fuhr die 3 Punkte verdient ein. Findest du, ich habe irgendwas vergessen an dieser Spielzusammenfassung?
Nee, ich glaube, die Sachen, die du vergessen hast, da kommen wir jetzt gleich zu. Deswegen können wir da, glaube ich, fortfahren. Also ich Kompliment für diesen Bericht, den du zusammengeschrieben hast. Also, das konnte ich mir nicht so aus den Fingern saugen.
Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe einfach meine Gedanken zum Spiel einmal kreisen lassen und das ist dann im Endeffekt herausgekommen. Ich glaube, wir müssen wirklich damit anfangen, dass es zwei fundamental unterschiedliche Halbzeiten waren. Also die erste Halbzeit, wie angesprochen, war unfassbar dominant und der HSV wurde wirklich überhaupt nicht ins Spiel reingelassen. Die waren weder in ihrem eigenen Aufbau irgendwie in der Lage, Dortmunds Pressing zu überspielen, noch haben sie körperlich dagegen halten können. Also das hat schon wirklich, wirklich gut gefallen, sowohl defensiv als auch offensiv. Und was die beiden Griechen da auf den Halbpositionen veranstaltet haben, war wirklich erste Sahne. Ich glaube, Dominik hat es in seinem Spielbericht so betitelt, dass wir endlich wieder Fußball spielen. Und ich glaube, das haben viele, viele Leute im Stadion gedacht. Folglich war die Stimmung in der ersten Halbzeit auch wirklich, wirklich gut, wie ich fand. Folglich, ja, war das einfach eine Halbzeit, die mal wieder hat zeigen lassen, dass im Endeffekt doch immer einfach Spieler sind, die ein Team tragen und dass das Ceiling eines Teams auch dadurch entschieden wird, was eben für das ZDF kriegt jetzt wieder herzklar, was da Spielermaterial auf dem Feld steht. Ansonsten, ich glaube, groß was anderes kann man zu dieser zweiten Halbzeit auch einfach gar nicht sagen, weil das eben einfach so klar und dominant war. Oder hast du da irgendwas anderes noch?
Nee, ich bin da absolut bei dir. Was mir halt gefallen hat, der Ballvortrag nach vorne, und das habe ich in der letzten Saison vermisst. Man hatte letzte Saison nie den Eindruck, die haben eine ganz klare Idee, wie sie ein Tor erzielen wollen. Und das hatte ich in der ersten Halbzeit. Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Wie du schon gesagt hast, also ich hatte auch den Eindruck, dass die Stimmung ein bisschen besser war als sonst und wir haben uns teilweise unglaublich auf der Tribüne angeguckt und meinten, was ist denn hier los? Gerassi geht jeden Ball nach, die sind total aggressiv, die sind giftig. Ich hätte aber noch eine Frage an dich, weil die Diskussion bei uns dann auch auf der Tribüne aufkam. War der HSV so schwach oder waren wir so stark? Ich würde eher sagen, dass wir einfach verdammt stark waren. Und der HSV einfach, wir haben ihn nicht reingelassen ins Spiel.
Das ist natürlich so eine gewisse Henne-Ei-Diskussion, gell? Also ich glaube, es war wirklich eine gesunde Mischung aus beidem. Ich habe auch mit einem HSV-Fan, der auf der anderen Seite vom Stadion stand, geschrieben. Und der hat auch gesagt, dass das einfach wirklich fatal schlecht war von denen. Ich glaube, wenn man von der anderen Seite des Stadions eben sich das Spiel anguckt, dann schaut man nicht so egozentriert auf das ganze Ding und, oder man schaut sehr egozentriert auf das ganze Ding, aber eben von der anderen Seite und findet einfach mal andere Aspekte, aber ich glaube, es war einfach ein klassisches Spiel, wie man es eben einfach sehen wollte, insofern, dass man die kleinen Mannschaften keine Morgenluft hat schnuppern lassen und überhaupt nicht in ihr Spiel kommen hat lassen, indem man ihn körperlich entgegengesetzt hat und auch einfach sämtliche Ballbesitzphasen sofort weg waren. Also das glaube ich, da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass der HSV wirklich Passqualität hat vermissen lassen, aber die waren einfach sofort unter Druck. Also man kann Maximilian Bayer und Johan Riasson ja wirklich einiges technisch vorwerfen, aber die sind da vorne draufgegangen, als gäbe es kein Morgen. Das war schon borderline überragend.
Ja. Ja, stimme ich dir absolut zu. Wo siehst du den, also ich habe mich gestern auch gefragt, ich mache es an einem Spielerfest tatsächlich, aber vielleicht bin ich dazu voreingenommen. Wo siehst du, wo war der Abfall? Weil der Abfall kam wirklich mit der Auswechslung von Konstant. Telias, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich bitte das zu verzeihen, wenn nicht.
Wie gesagt, ich habe schon in der letzten Folge vorgeschlagen, wir können es einfach wie die Amis machen und die langen griechischen Nachnamen einfach weglassen und sie einfach nur noch Janis nennen. Aber der wird ja in den nächsten Wochen maximal als, weißt du noch, die 45 Minuten gegen den HSV als Janis Konstantelias einfach alle hat stehen lassen, zur Sprache kommen. Darüber werden wir natürlich gleich reden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich fand tatsächlich dass der HSV einfach wirklich einfach besser aus der Pause gekommen ist. Also Dortmund hatte eine große Chance eben durch eben genannten Konstantinos. Aber ansonsten war das einfach mal wieder. Das klingt jetzt schlimmer, als ich es meine, aber ich habe einfach das Gefühl, dass diese Mannschaft seit Niko Kovac oder seit zumindest seit Anfang letzter Saison so ein bisschen allergisch dagegen ist, zwei gute Halbzeiten am Stück zu spielen. Es ist meistens eine gute, auf die entweder eine schlechte folgt oder die auf eine schlechte folgt. Und eine gute Halbzeit pro Spiel zu spielen, ist ja per se jetzt nichts Schlechtes. Aber für die Nerven gibt es natürlich auch Schöneres, als sich dann in der zweiten Halbzeit da oben auf der Tribüne zu stehen und zu überlegen, oh, wie lange dauert das jetzt eigentlich noch, weil ich glaube, so richtig was Tolles passiert hier nicht mehr. Der angesprochene Spieler, den du erwähnt hast, ich glaube, es ist ein bisschen unfair, alles an ihm festzumachen, auch wenn ich ihn gestern genauso grausam fand und es auch ein bisschen fatal fand, dass er die erste Offensivoption war. Das war ja gegen, also er war nicht die erste Offensivoption, aber er war auch die letzte Einwechslung in vorderster Reihe gegen die Bayern im Supercup. Und da nicht Matthijs Albert reinzuwerfen, der vielleicht nochmal so ein bisschen das gewisse Etwas hat, und während Marcel Sabitzer vermutlich eher der Spieler ist, der das Spiel nicht kaputt macht vorne, wäre ein Albert vermutlich eher derjenige gewesen, der nochmal einen gewissen Schwung hätte bringen können. Gleichzeitig, ich glaube, dass diese Verletzung einfach ein perverser Momentumkiller war. Also, dass wenn da zwei junge Spieler mit dem HSV machen, was sie wollen, also die haben mit dem wirklich nach Belieben ausgetanzt und dann merkst du, oh, dem ist das Knie durch, dann geht da, glaube ich, mental auch einfach ein echter Ruck durch die Mannschaft und das in dem Fall sehr negativ.
Ja, also ja, du hast es super zusammengefasst, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich so der Momentum-Killer. Und Sabitzer ist wahrscheinlich die Option. Ich habe gerade erfahren, dass du auch Football-Fan bist, der dir das Spiel halt nicht verliert. So, also es gibt ja Quarterbacks, wo man einfach sagt, so, verlier uns einfach nicht das Spiel, bau keine Scheiße, mach irgendwas Solides. Die Defense macht das schon, so nach dem Motto. Und das ist genau die Option, Marcel Sabitzer und Matthijs Albert wäre halt die Option, komm, wir gehen auf das 3-0. Aber das wäre auch nicht, gar keine Kritik, das wäre aber auch nicht Niko Kovac-Stil gewesen, das
ja,
so
das,
zu machen.
Das muss man wirklich sagen. Also dieses Konservative, was ja auch dann von außen reingebracht wird. Ich glaube, das ist in dem Fall ja auch nicht zu unterschätzen, dass vielleicht, man hätte ja vielleicht auch einfach Maxi Bayer eine Linie weiter vorziehen können und mit Philippe Manet wie in den letzten Minuten als linker Innenverteidiger spielen können und trotzdem weiterhin drei nominelle Offensivoptionen auf dem Feld zu haben. Ich kann mich, oh, das klingt jetzt wieder gemein, aber ich kann mich an kein einziges gutes Marcel Sabitzer-Spiel erinnern, in dem er auf einer Halbposition gespielt hat. Also, es gab dieses Augsburg-Spiel, wo er halbwegs okay war, aber da hat er auch effektiv eigentlich eher eine 8 gespielt als eine 10. Und boah, ja, der hat diese alte RB-Schule noch drin, dass er weiß, wen er anlaufen soll und so, aber das ist einfach wirklich nichts, was ich irgendwie in der Offensive sehen lassen will. Und ich glaube, es ist leider wirklich kein Zufall, dass die besten Chancen danach echt einfach nur kamen, als sich der brasilianische Linksverteidiger in seinem ersten Einsatz gedacht hat, Alter, ich will hier einfach unbedingt ein Tor erzielen und gehe jetzt aufs 3-0, auch wenn wir jetzt hier irgendwie einen Mann weniger haben.
Wobei, das fand ich dann wieder mutig, ne? Also mich hat das überrascht, dass er Kauer-Pratsch einwechselt. Das fand ich echt mutig. Da habe ich gesagt, okay, oha.
Ja, ich war auch extrem überrascht tatsächlich. Also ich fand den auch in den Testspielen, habe ich eigentlich auch eher gedacht, oh, pff, wenn du den nochmal in die U23 für ein paar Wochen schickst, dann wird dem das auch nicht schaden. Der hat ja auch jetzt Mittwoch hat er ja auch im Premier League International Cup noch in dieser U21-Auswahl gespielt, die da nach Fulham geschickt wurde. Vielleicht hat er sich da auch das Selbstvertrauen geholt, das benötigt ist. Und wenn ich mir die aktuelle Kaderstruktur so angucke, dann würde ich nicht mal ausschließen, dass der jetzt noch mehr Einsatzzeiten bekommt, sei es auf der linken als auch auf der rechten Seite. Denn Übergang ist geschaffen. Yannis Konstantinos hat sich, wie gesagt, das Kreuzband gerissen und reißt eine extreme Lücke in den Kader. Jetzt sowohl in der Offensive als auch der mögliche Rattenschwanz, der dabei hängt, weil jetzt werden sicherlich Leute sagen, dass man jetzt beispielsweise einen Maxi Bayer wieder mehr nach vorne ziehen kann. Gleichzeitig war Bayer eben auch ein Spieler, der mit seiner Polyvalenz irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sich eingeredet haben, dass eigentlich nichts mehr auf den Wingback-Positionen zu machen ist. Und ich glaube, wenn du einen solchen Spieler auf zwei Positionen einplanst, hat das enormes Potenzial, sehr, sehr, sehr schnell sich selber in den Fuß zu schießen, in dem Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, das wäre auch keine Lösung, aber das ist genauso, du hast ja aufgeschrieben, was für ein Gefühl gibt das Spiel für die nächsten Spiele. Eigentlich hätte ich nach der ersten Halbzeit gesagt, boah, geil, ich freue mich jetzt schon nach Hoffenheim zu fahren. Irgendwie ist diese Euphorie raus, leider. Aber mal schauen, also da muss man jetzt auch gucken, was der Ersatz ist, ob was gemacht wird oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Deswegen weiß ich nicht. Also das Gefühl für die nächsten Spiele ist nicht so schlecht, weil ich glaube, dass man das kompensiert kriegt, aber es wird halt nicht so krass geil. Mal gucken. Schauen wir mal.
Also wenn du heute wetten wollen, wenn dir jetzt wenn du gezwungen wirst, wäre es zu wetten, glaubst du, es käme noch ein Ersatz?
Ich glaube, ich habe keine Idee. Ich glaube irgendwie schon, tief im Inneren glaube ich irgendwie schon, wobei ich keine Idee habe, wer kommt. Weil dieses Modell mit, wie du schon gesagt hast, Bayer auf mehreren Positionen einzuplanen, bin ich kein wirklicher Freund von. Ich bin eigentlich ein Freund davon, dass du für jede Position eine Doppelbesetzung hast. Und das hätten wir jetzt nicht mehr. Die Frage ist, wie clever machst du es, dass du dir einen Spieler holst, der vielleicht auch zwei Positionen spielen kann oder so? Oder der dann mal entlastet? Weiß ich nicht. Also ich hab da echt wenig Plan, beziehungsweise es ist auch nicht mein Job, mir darüber Gedanken zu machen. Ich mache das ja nur hobbymäßig. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber mein Gefühl sagt mir schon, dass wir jemanden holen.
Ich glaube, das Problem ist, dass Niko Kovac beispielsweise Albert und Lerma einfach noch nicht als volle Kaderoption sieht. Das ist kommt ja nicht von irgendwoher, dass Marcel Sabitzer denn jetzt, ohne wieder jetzt auf ihn eindreschen zu wollen, aber die erste Kaderoption war, nachdem Konstantinas ausgewechselt wurde. Und Samu Inacio wird sich auch nicht geholfen haben mit der roten Karte, sei es jetzt, wie viele Spiele auch immer er jetzt gesperrt wird. Das macht jetzt keinen Riesenunterschied. Wir haben noch Fabio Silva da rumhüpfen, der gestern überhaupt nicht gehüpft hat nach der bei der Mannschaftsverabschiedung und wirklich hat so ein wenig den Anschein erweckt, dass das nicht mehr lange dauert, bis der schon wieder irgendwie den Abflug sucht. Und ich glaube, in dem Kontext wäre es einfach fatal, nicht zu versuchen, nochmal irgendwen zu finden, der ein wenig Tiefe in diesen Kader bringt. Ich finde allgemein, dass der Sprung zwischen Startelf beziehungsweise oder doch Startelf-Qualität und die Spiele auf der Bank deutlich größer ist als letztes Jahr, was nicht mal zwingend heißt, dass wir jetzt einen besseren oder schlechteren Kader haben. Ich glaube einfach, das Leistungsgefälle ist ein ganz anderes, als wir es eben letztes Jahr hatten, wo wir mehr oder weniger ohne Qualitätsunterschied einfach vorne wechseln konnten, wie wir wollten. Die Spieler waren einfach alle auf einem ähnlichen Niveau. Und jetzt eben durch die Abgänge von Brandt und Adeyemi sind zwei dieser Spieler weggefallen. Wir wissen nicht, was mit Albert und Lerma ist auf den jeweiligen Positionen. Und das, wir wissen auch nicht, ob Fabio Silva übermorgen noch ein Borussia Dortmund-Spieler ist. Folglich würde ich auch eher sagen, dass da jetzt irgendwie noch mal die Telefone heiß laufen in Dortmund. Brackel, sitzen die gar nicht. Sitzen die in Brakel?
Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, die sitzen in Brakel. Die Geschäftsstelle ist aber auf dem Rheinlandamt, deswegen.
Ja, soweit war ich auch, aber ich wusste nicht, wo Ole Burg jetzt denn zwingend sein Büro hat.
Boah, das ist
ja im Endeffekt auch wahrlich scheißegal.
Ja, es sind nur 6 oder 7 Kilometer, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
Ja, ja.
Bin ich bei dir, aber dieser Silva-Abgang, der könnte ja Optionen öffnen. Zum Beispiel, ich glaube, du bist da tiefer drin, deswegen meine Frage an dich. Ein Tresoldi zum Beispiel, könnte er ein ein Giannis ersetzen? Könnte er das und gleichzeitig die Option bieten, dass man ihn nächstes Jahr quasi der Aubameyang nächstes Jahr für ein Gerassi oder so einsetzt? Vielleicht sowas in die Richtung? Nur ein Gedanke.
Ja, qualitativ würde ich da nicht zwingend mal widersprechen. Ich glaube, finanziell wird das halt schwer. Ich glaube, die Tatsache, dass man Hector Ford jetzt nicht bekommen hat und da anscheinend auch finanzielle Gründe den Ausschlag gegeben haben, lässt jetzt nichts, also das Festgeldportemonnaie ist schon relativ geplündert, glaube ich. Und ich glaube, wenn es einen Neuzugang gäbe, dann wäre das idealerweise irgendwas mit Leihe plus Kaufoption, Kaufpflicht, schieß mich tot, dass die Ausgaben halt ins nächste Geschäftsjahr mitgenommen werden würden. Und wer das jetzt genau ist, schießt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Vielleicht, Frage ist vermutlich eher, was du für ein Profil willst, weil ich glaube, sowohl Silva als auch Trezoldi sind nicht die Spielertypen, die es Konstantelias ist. Willst du jetzt lieber jemanden, der primär wirklich im Halbraum spielt? Willst du jemanden, der wieder mehr Richtung Stoß oder Richtung hängende Spitze geht, mit dem Kovac sein ja eigentlich fast schon geliebtes 5-3-2 dann doch wieder irgendwie an den Tag bringen könnte? Keinen blassen Schimmer. Das ist eine Frage, die Ole Burg aber definitiv beantworten muss, bevor wir irgendwie in den nächsten paar Tagen dann Transferschluss haben. Also der Kerl wird auf jeden Fall Überstunden schuften.
Das glaube ich auch. Und da tut er mir auch ein bisschen leid. Ich hätte ihm die gerne erspart.
Er dachte schon, er ist fertig. Ungefähr so wie ich neulich. Ich habe Freitag gedacht, ich habe Wochenende Arbeitsauftrag fertig. Und dann habe ich gesehen, dass alle Dokumente, die ich bearbeitet habe, nur eine Seite 2 hatten, die ich nicht gesehen habe.
Ach,
das war großartig.
Das ist bitter. Aber so ist es manchmal. Wollen wir zu, du hast jetzt Awards genannt. Ich würde eher positiv, negativ, Rüffel oder haben wir den Rüffel?
In Fleißkärtchen und Rüffel haben wir es im Schulkontext hier ja betitelt.
Ja, okay. Wollen wir
da hingehen? Möchtest du mit deinem Spieler reinstarten, der dir sehr gut gefallen hat?
Der mir sehr gut gefallen hat. Boah, gibt's da eigentlich eine zweite Wahl? als Carrezas? Warte, ich überlege.
Den ich positiv hervorheben möchte, aber ich glaube, objektiv betrachtet, der Spieler, der gestern am meisten Leute hat aufspringen lassen, ist zweifelsfrei Carrezas.
Wobei, ich glaube, Gadou fand ich auch sehr gut. Also der hat mir echt sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Zweikampf etc. pp. Gerassi hat mir zumindest in der ersten Halbzeit gefallen. Dann habe ich heute festgestellt, dass er der Grund, warum Iheanacho da so dumm reingehen musste. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich würde Gadou nennen. Ich will es nicht weiter in die Länge ziehen.
Ja, da muss ich ja fast schon Carrezza sagen. Aber das Gadou-Ding, da könnten wir fast schon diskutieren, weil, wenn wir jetzt gleich schon Richtung negativ gehen, ich weiß ja, dass du am ehesten Marcel Sabitzer genannt hättest. Und von allen Spielern, die in der Startelf standen, wären mir, glaube ich, am meisten negative Punkte zu Gadou eingefallen. Einfach weil, also, ich glaube, es ist unglaublich imposant, wenn der Typ halt Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigt, weil, bringen wir es auf den Punkt, das ist eine absolute Schrankwand. Also, wenn der, glaube ich, hinter dir steht, hast du das Gefühl, ein D-Zug ist irgendwie im Anmarsch. Das ist wirklich, wirklich geil, also extremes athletisches Potenzial. Wenn er den Ball am Fuß hat, gibt es da noch erhebliches Verbesserungspotenzial. Das hat man gegen die Bayern schon gesehen und ich glaube, die Reaktion darauf waren auch primäre Sicherheitspässe neben Waldemar Anton, der halt dann den Spielaufbau am ehesten übernommen hat. Aber ich glaube, das ist gleichzeitig irgendwie exciting und so ein bisschen erdend zugleich, glaube ich, weil ich glaube, der hat noch einen enormen Weg. Die Frage ist, wenn er diesen Weg geht und wenn er den irgendwie ansatzweise vollständig schafft, dann glaube ich, ist der schon viel zu gut für Borussia Dortmund und landet relativ schnell in der Premier League. Also das Potenzial von dem ist ungebrochen.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass ich nur auf die Defensivaktion da geachtet habe im ersten und da hat er mir halt gefallen, dass er immer dran bleibt und giftig ist. Ansonsten wäre mir jetzt, also aus dieser Mannschaft außer Carrezas und Giannis hervorzuheben, würde mir schwer fallen. tatsächlich.
Ich habe zwei Honorable Mentions tatsächlich. Also, Konstantelias und Karetzas waren die zwei überragenden Spieler am gestrigen Tag. Wer mir wirklich positiv aufgefallen ist, war Jude Bellingham, der eine grausame Leistung in die Bayern hat abgespult. Der, wo ich dann auch teilweise schon im SG-Chat gefragt habe, ob jemand vielleicht nochmal den Kassenzettel für den Kerl hat, weil vielleicht kriegt man den noch irgendwie umgetauscht. Aber der war wirklich, wirklich gut gestern. Das Problem, das hatte Sascha, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, das Problem ist, dass er und Metscher von relativ weit weg sehr ähnlich aussehen. Und dass man nichts, also wenn man nicht zwingend die Trikotnummern sieht, dass man nicht immer weiß, wer wer ist. Ich glaube, das hat so ein bisschen gekillt, dass man genau weiß, wer jetzt welche gute Aktion hatte. Aber ich fand den jetzt auch, ich habe mir gestern nochmal die Highlights reingezogen, danach im Spiel, da hatte der so viele gute Aktionen und auch diese eine Szene, wo der eine HSV-Verteidiger im Strafraum einfach umfällt, schon fast in Ehrfurcht erstarrt und Bellingham die Flanke dann kurz vor Schluss nochmal reinbringt, das war schon eine wirklich saubere Leistung und hat zumindest mal ein bisschen Hoffnung entfacht, dass das vielleicht nicht ganz fatal ist, dass man da irgendwie 30 Millionen plus gezahlt hat. Die andere Honorable Mention, die ich hatte, war Daniel Svensson, weil er eben in so unbekanntem Terrain für ihn gespielt hat und ich eigentlich auch wirklich schon schwarz gesehen habe, als ich beim Aufwärmen gesehen habe, dass die Flanken von Bayer und Riasson geschlagen werden und da bleibt ja eigentlich nur noch Svensson als linker Innenverteidiger übrig. Aber er hat es eigentlich wirklich solide gemacht, insbesondere in der ersten Halbzeit, auch wenn man da sagen muss, dass da einfach wirklich nichts kam vom HSV. Also musste, glaube ich, in keinen einzigen Zweikampf gehen. In der zweiten Halbzeit hat er zweimal echt auf den Sack bekommen, als er dann ins Körperduell rein musste. Das habe ich eigentlich schon noch viel öfters kommen sehen. Deswegen war ich auch so, ich sag mal, negativ gestimmt gegen diese Aufstellung. Aber im Großen und Ganzen war das eine relativ saubere Leistung in einer Position, die er eigentlich, glaube ich, noch nie so bekleidet hat.
Hat er in der ersten Halbzeit nicht einen Ballgewinn gehabt? Wo er relativ hoch dann rausschiebt und den Ball quasi, so wie gegen Bayern war das, glaube ich, da hat er auch so ein Ding gehabt, wo er relativ weit rausgeht, weil er den Ball erreicht und dann direkt der Gegenangriff erfolgt. Oder vielleicht ist auch jemand anders.
Ich würde nicht ausschließen, dass ich mich da verguckt habe. Also ich habe zwar ärztlich bestätigt bekommen, dass ich keine Brille brauche, aber meine Augen sind jetzt trotzdem nicht ideal. Ja. Wenn ich hier gerade ins Dokument reingucke, dann denke ich, sind wir eigentlich auch relativ durch mit dieser Spielanalyse. Würdest du oder würde dir noch irgendwas einfallen, was du auf dem Herzen hast zu diesem Spiel?
Vielleicht als Randthema, aber als letztes wäre es abschließend. Ich fand die Zweikampfbewertung von Zweier teilweise. Die rote Karte habe ich nicht richtig gesehen, habe ich im Fernsehen gesehen, habe ich gesagt, okay, ist vollkommen in Ordnung, wie du schon gesagt hast. Aber mir fällt eine Szene komplett oder zwei Szenen. Einmal war es irgendwie Riasson, der ganz harmlos eigentlich irgendwas macht, gelb bekommt und dann keine zwei Minuten später dieselbe Situation, da pfeift er noch nicht mal faul. Okay, jetzt kann man von der Süd sehr nicht so weit dahin gucken, aber ich fand mal wieder Zweikampfbewertung. Naja. Aber das wäre das Einzige.
Ich weigere mich schlicht in Schiedsrichterdiskurs zu gehen, um ehrlich zu sein. Also, nee, lohnt sich nicht. Also, das ist einfach die Spucke nicht wert, die du da irgendwie los wirst. Weil macht keinen Unterschied. Also ich garantiere dir, dass wenn du HSV-Fans fragst, dann sagen die genau das Gleiche und werden irgendwelche Szenen finden, ja. Und er hat einfach wirklich ja keine fundamentale Fehlentscheidung getroffen, die das Spiel auch nur ansatzweise entschieden hat oder irgendwas beeinflusst hat. Und was mich, ganz kurze Abseits-Rants, was mich immer unglaublich nervt, ist immer, wenn so an einzelnen Situationen so von der Schiedsrichterentscheidung irgendwie das Spiel erklärt wird, wo ich mal so denke, wer hat euch in den anderen 89 Minuten daran gehindert, dieses Spiel dann doch in andere Wege zu leiten? Das war nicht der Schiedsrichter. Aber na gut, es ist auch wirklich ein unglaublich leidiges Thema, meiner Meinung nach. Ich fand den HSV-Auswärtssupport wirklich stark. Also auf Süd immer schwierig, sowas zu bewerten. Aber sah sehr geschlossen aus. Also wirklich großartige Mitmachquote über Stehplätze hinaus in beide Sitzblöcke da. Das war wie schon in der letzten Saison vermutlich einer der Top-Auftritte, die wir dieses Jahr im Westfalenstadion sehen werden.
Das ist richtig. Man hat sie auch teilweise gehört, was man auf der Süd immer sehr schwer wahrnimmt. Beziehungsweise ich tue mich immer sehr schwer von der Süd und respektiere jeden, der das kann, da den Support der anderen Seite wahrzunehmen. Aber gestern ist es dann halt wieder aufgefallen und es ist halt wieder das leidige Thema. Lieber habe ich den HSV da stehen als Heidenheim, die, wobei die sind noch nicht mal die schlimmsten, oder sagen wir Wolfsburg, die da, wo du Glück haben musst, dass die Schicht gerade nicht im VW-Werk ist, damit da mehr als 50 Leute sind. Ganz böse gesprochen.
Ja gut, da sind wir uns, glaube ich, absolut einig. Wie gesagt, ich glaube, wir sind durch. Wir werden schauen, dass wir in den nächsten paar Spielen hoffentlich auch mal mindestens zu zweit sitzen und ein paar Worte über das Spiel verlieren. Ich will da jetzt, um ehrlich zu sein, aber auch keine Riesenversprechen machen. Wir wissen, ich habe keine Ahnung, wie die Terminfindung sich da so gestalten wird. Ansonsten danke ich dir, Farid, dass du hier mit mir die halbe Stunde verbracht hast.
Ja, vielen Dank auch dir. Das war sehr amüsant und ich hoffe, das Format kommt mehrmals zustande. Also Lust haben wir, glaube ich, alle.
Guter Dinge in der Hinsicht.
Ja, Lust haben wir, glaube ich, alle. Zeit ist immer das Problem. Aber das kriegen wir, vielleicht kriegen wir es hin. Also wir wollen aber keine Versprechungen machen.
Genau. Ansonsten denke ich, dass eigentlich alles gesagt ist. Folglich bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, her BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.